Wir sind reich, hat der jülichische Herzog Wilhelm V. einst gesagt. Es ging nicht um Geld oder Gold, sondern um die kulturelle Vielfalt. Und genau darum geht es im herzoglichen Podcast. Um Menschen mit Ideen, die unsere Region gestalten und voranbringen. Für den Herzog im Studio.
Dorothee Schenk heute bei mir im Studio, Bürgermeister Axel Fuchs zu unserem traditionellen, eigentlich Jahresendzeitgespräch, aus dem jetzt ein Jahresanfangsgespräch wird. Hallo Axel.
Ja, morgen Dorne.
Darf man noch frohes neues Jahr sagen?
Darf man. Ich meine, irgendwann im 17. Jahrhundert hat der Rat der Stadt Köln entschieden, dass man, glaube ich, bis zum 18. Januar ein frohes neues Jahr wünschen darf.
Ja, dann sind wir ja noch mächtig im Zeitplan. So, ich hatte es ja schon gesagt, also bei uns gab es ein bisschen technische Probleme und bei dir krankheitstechnische Probleme, darum sind wir jetzt zum Jahresanfang. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja so nah am Jahre 2025 noch dran, dass wir noch mal ein Stück zurückblicken können.
Mach mal gerne.
Was sind denn so aus deiner Sicht die Höhepunkte im letzten Jahr gewesen?
Ja, dazu gehört ganz bestimmt die Innenstadtentwicklung, also vor allen Dingen auch mit der Eröffnung des Marktplatzes und der Pasqualini-Statue. Es war ein großartiges Fest. Ich glaube, wir hatten Besucher im vierstelligen Bereich, hatten wir gar nicht mit gerechnet. Natürlich bei bestem Wetter.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten natürlich auch Wahnsinnsglück.
Der Kirchplatz ist fertig, die Kölnstraße ist so gut wie fertig, also da rechnen wir auch in den nächsten Wochen mit der endgültigen Fertigstellung bis zum Kreisverkehr. Tja, dann hatten wir natürlich ein unfassbar tolles Event mit dem Pasqualini-Zeitsprung-Festival. 3 Tage, trotz, ich sag mal, mäßigem Wetter. Aber dann, wenn es drauf ankam, also abends bei den Konzerten, kam dann kein Regen mehr. Und wir waren sehr, sehr zufrieden. Und auch die Reaktion, die wir bekommen haben auf dieses einzigartige Festival, waren großartig. Und deswegen werden wir es auch fortführen. Also das nächste Pasqualini-Zeitsprung-Festival ist dann für 2027 geplant.
Also nach dem Fest ist vor dem Fest, wir sind im Prinzip jetzt schon...
Wir sind schon in den Planungen, selbstverständlich. Und ich glaube, wir können uns auch wieder mächtig drauf freuen. Ja, und ein ganz besonderes Ereignis war natürlich die Kommunalwahl.
Ja.
Mit einem für mich doch sehr, sehr positiven Ergebnis.
Wir freuen uns. Letztes Jahr hast du nämlich gesagt, oder beim letzten Gespräch hast du gesagt, hoffentlich sehen wir uns noch oder hoffentlich sprechen wir uns noch. Das ist ja dann Gott sei Dank eingetreten.
Na, das ist natürlich auch die Demut, die mit dem Amt in einer Wahl verbunden ist. Eine Wahl ist eine Wahl. Das kann man nicht vorhersehen. Wir waren 5 Kandidaten. Ich habe 4 Gegenkandidaten gehabt. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich im ersten Wahlgang gewonnen habe und nicht in die Stichwahl musste. Also von daher, ich freue mich nochmal 5 Jahre hier, also mindestens 5 Jahre nochmal weiterarbeiten zu dürfen.
Ja, mit einer ganz völlig neuen Besetzung. Es hat ja viel Umbesetzung gegeben im Ratsmandats. Bei den Ratsmandatsträgern. Also ich glaube, dass da sich nochmal auch die politische Landschaft etwas verändert hat und dass wir da gespannt sein dürfen, wie sich das jetzt in den nächsten 5 Jahren entwickelt. Die Akteure sind halt auch andere, ne?
Und vom Grundsatz her haben sich die Kräfteverhältnisse im Prinzip nicht großartig verändert. Es ist eine Fraktion dazugekommen. Aber wenn man es in Kräfteverhältnissen ausdrücken würde, gäbe es für die wichtigen Dinge, die jetzt auch, was die Stadtentwicklung und die Dorfentwicklung anbelangt, immer noch kräftige Mehrheiten. Also von daher, ich bin auch selber gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Die Zeiten werden schwieriger, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Aber richtig. Vom Grundsatz her sind wir absolut arbeitsfähig, auch im politischen Raum.
Entweder jetzt ja, mal gucken, ob da jetzt die positive Reaktion kommt. Ich habe das Gefühl, dass Jülich in der allgemeinen Aufmerksamkeit durchaus an Bedeutung gewinnt. Denn wir haben ja, das ist jetzt das Nächste für mich, einer der Höhepunkte war Jupiter. Das ist zwar nicht direkt Innenstadt, aber das ist natürlich etwas, was die Stadt sehr deutlich betrifft. Hatten wir viel Politprominenz, inklusive Bundeskanzler und Ministerpräsidenten vor Ort. Das trägt ja auch, ist Jülich zuträglich, sagen wir mal so.
Ja, das ist definitiv Jülich zuträglich. Also das war ja eine Riesenveranstaltung. Ich glaube, das war sogar die größte Veranstaltung, die im Forschungszentrum jemals organisiert worden ist.
Und die komplexeste, das weiß ich aus Sicht der Presse, welche ja, Hürden dazu überwinden waren.
Das ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Über 1000 Besucher waren da und Jülich war im Fokus der medialen Berichterstattung. Und es zeigt mir aber auch ein wenig, dass seit Jahren auch Forschungszentrum und Stadt immer näher aneinander rücken. Also das ist dem Forschungszentrum, insbesondere in Persona von Astrid Lambrecht, auch sehr wichtig, dass wir nicht mehr sagen, da ist die Stadt neben der Stadt, sondern das ist das Forschungszentrum Jülich und das gehört auch zu Jülich.
Ja, da dürfen wir vielleicht auch nochmal sagen, das Stadtmarketing e.V. macht ja zusammen mit der Stadt Jülich den Neujahrsempfang. Und diesmal haben wir die besondere Freude, dass Frau Professor Lambrecht eben auch die Neujahrsrede hält.
Da freue ich mich sehr drauf.
Wer neugierig ist, kann da am 21. Januar auch sicher mal hören kommen und netzwerken.
Platz haben wir genug.
Ja, genau. Da sind wir bei der Bilanz. Also wir haben ja gesagt, Jülich ist in der Aufmerksamkeit gestiegen. Gestiegen sind auch die Kosten und damit haben wir ein Finanzproblem. Der Haushalt ist nicht unproblematisch, der jetzt kommt.
Ja, der Haushalt, der wird eine große Herausforderung, nicht nur für die Verwaltung und insbesondere für den Kämmerer, sondern auch für die Kommunalpolitik. Wir wissen schon, wir werden im Jahre 26 allein 60 Millionen an den Kreis Düren abführen müssen für die allgemeine Umlage, die Jugendamtsumlage und höchstwahrscheinlich die neue ÖPNV-Umlage. Und das ist schon eine große Herausforderung. Es ist jetzt kein spezifisches Jülich-Problem. Wir haben einfach hier in Nordrhein-Westfalen, aber mittlerweile eigentlich auch in ganz Deutschland, wir haben das Problem, dass die Kommunen komplett unterfinanziert sind. Also wir kriegen immer mehr Arbeiten aufgebürdet, aber die werden irgendwie nicht gegenfinanziert. Und wir brauchen hier irgendwo eine Systemveränderung. Das GfG in Nordrhein-Westfalen müsste angepackt werden.
Das GfG ist? Gemeindefinanzierungsgesetz.
Gemeindefinanzierungsgesetz, ja. Genau. Ja, wenn du immer nur in Abkürzungen lebst, dann ist das so. Es ist natürlich das Gemeindefinanzierungsgesetz. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema der Einwohnerveredelung. Ich habe da keine große Hoffnung. Also das Thema ist ja jetzt nicht neu. Das ist ja seit 10, 15 Jahren präsent. Aber irgendwas muss passieren. Und ich bin ja auch im engen Austausch mit meinen Kollegen und mit meiner Kollegin hier im Kreis Düren. Wir haben alle das gleiche Problem. Und die Lasten sind enorm. Es wird eine spannende Zeit, auch haushaltstechnisch und haushaltsrechtlich. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen.
Ja, da fragt sich natürlich so der Allgemeinhörer, der nicht so drin ist im Thema. Wie geht das denn mit der Innenstadtsanierung weiter? Was kann sich die Stadt noch leisten? Was leistet sich die Stadt noch? Aber klären wir doch mal auf, wie ist das denn? Denn meiner Kenntnis nach ist das InnerK davon ja gar nicht betroffen.
Das InnerK ist da im Prinzip nicht von betroffen. Und
also das ist die Stadterweiterung, um nochmal für die Menschen.
Was die Innenstadtentwicklung anbelangt, die Förderbescheide sind ja in der Welt. Den Eigenanteil haben wir ja schon längst nachgewiesen über den fortgeführten Haushalt. Also da mache ich mir keine Sorgen. Es wird weitergehen. Und gerade im investiven Bereich dürfen wir ja auch weiter investieren. Der sogenannte konsumtive Bereich, also da, wo wir einfach Geld ausgeben, ohne irgendwie einen Gegenwert zu schaffen, der macht uns große Sorgen. Das sind natürlich die Personalkosten, das sind natürlich auch Tarifsteigerungen, die auch sein müssen, weil die Kolleginnen und Kollegen, die im Tarifbereich bei mir arbeiten, und das sind rund 90% meiner Beschäftigten, die haben auch ein Anrecht darauf, vernünftig bezahlt zu werden.
Aber das sind doch die freiwilligen Leistungen, über die wir reden, ne?
Die freiwilligen Leistungen machen bei unserem Gesamthaushalt ungefähr 2,5% aus. Also wenn wir auf diese freiwilligen Leistungen, dazu gehört zum Beispiel, die Stadtbücherei ist eine freiwillige Leistung, die Musikschule ist eine freiwillige Leistung, die Unterstützung für Vereine ist eine freiwillige Leistung. Ich bin aber der Meinung, da sollte man nicht drauf verzichten und da sollten wir auch nicht kürzen, denn genau diese freiwilligen Leistungen, also diese 2,5% gemessen am Gesamthaushalt, die sorgen unter anderem dafür, dass wir hier in Frieden und vor allen Dingen auch zufrieden leben können in Jülich.
Und es sorgt, soweit ich das verstanden habe, auch für Zuzüge. Das heißt, Jülich wächst ja. Es ist eine der Städte, die tatsächlich noch wächst. Wir sind über die 35.000 jetzt gesprungen. Zielmarke 40.000. Was fällt dir dazu ein?
Das ist nach wie vor die Zielmarke.
Bringt dann aber, vielleicht klären wir darüber auch mal auf, bringt aber dafür andere Parameter mit sich. Ne? Zum Beispiel Stichwort Feuerwehr.
Ja, selbstverständlich. Also wer wächst, muss schon mitdenken, dass wir dann auch eine erweiterte Infrastruktur brauchen, zum Beispiel Feuerwehr. Das betrifft aber möglicherweise auch die Schullandschaft.
Die wachsende Bevölkerung muss auch irgendwo wohnen. Was gibt's da zum Thema, also wir haben jetzt die Schneiderstraße, die wird jetzt dieses Jahr 2026 eröffnet, denke ich mal, also beziehungsweise in Betrieb genommen. Die sind soweit fertig, wenn ich das im Vorbeifahren richtig gesehen habe. Gut Nierstein steht noch auf dem Programm. Dann haben wir die Tiny-House-Siedlung, die auf dem Nordpolder, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe, entstehen wird und wachsen soll.
Und an der Lindenallee.
Da steht noch nichts. Warum
kommt
nicht?
Ja, kommt noch. Das ist einfach auch deutsches Planungs- und Baurecht, aber die Siedlungen kommen definitiv.
Ich glaube, das muss man auch immer wieder verständlich machen. Es geht nicht darum, dass hier langsam gearbeitet wird, sondern dass wir an gewisse gesetzliche Vorgaben gebunden sind und dass es darum nicht schneller geht.
Aber das Interesse an diesen Tiny-Häusern ist enorm. Und man muss jetzt nicht meinen, man setzt sich da ein kleines Blockhäuschen hin und für einen kleinen fünfstelligen Betrag kann man demnächst da wohnen. Ganz im Gegenteil, die sind eigentlich schon fast hochpreisig, würde ich sagen. Wenn man das umrechnet auf die Quadratmeter, die sie haben.
Ja.
Aber das Interesse ist riesig.
Ja, wir haben natürlich auch immer mehr Singles, die vielleicht auch da ein Interesse dran haben. Oder eben Paare, die etwas suchen, was dann auch ein Eigenheim ist und nicht eine Etage. Ne?
Vielleicht aber auch Senioren, die aus ihrem großen Haus einfach raus möchten, aber noch fit genug sind, sich eine kleine Wohneinheit leisten zu können, mit einem kleinen Garten dabei. Also von daher, Interesse ist also auch generationenübergreifend riesig. Und bei der Wohnbauentwicklung Schneidersstraße, die heißt nämlich nicht Schneider, die heißt offiziell Schneidersstraße.
Okay.
Ja, da wird es auch eine weitere Entwicklung geben. Habe ich, glaube ich, schon voriges Jahr gesagt, wir warten quasi täglich auf die Mitteilung, dass es losgehen kann. Und wenn der Förderbescheid dann vorliegt, werden in der Schneiderstraße nochmal 117 Wohneinheiten entstehen, davon 100 im Bereich des sozial geförderten Wohnungsbaus. Und davon ein Block, das ist ein ganz besonderes Projekt, ein Block wird vorgehalten für Alleinerziehende.
Wow. Also ich sag mal,
da habe ich in Düsseldorf auch wirklich mit den Investoren wirklich sehr viel gekämpft.
Jülich ist dann ja, was Wohnen angeht, eigentlich ziemlich weit vorne. Denn wir haben an der alten Ziegelei das erste Bauprojekt zum inklusiven Wohnen,
genau.
Und zwar alle, von Gutverdienern über Sozialhilfeempfängern über Menschen mit Behinderungen.
Bei der Straße übrigens auch, da wird es auch eine Wohneinheit geben, also so eine Wohngruppe, relativ groß für Menschen mit Handicap, die dann betreut mit Menschen ohne Handicap gemeinsam wohnen können. Und im Bereich des Wohnungsbaus sind wir in Jülich wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, sowohl was den frei finanzierten Wohnungsbau anbelangt, als insbesondere aber auch den sozial geförderten Wohnungsbau.
Bisschen Alleinstellungsmerkmal?
Auch, ja. Also statistisch gesehen auf jeden Fall.
Weiter im Sachen Bauen, also oder beziehungsweise bleiben wir nochmal bei dem, was der Stadt Jülich gut tut an weichen Standortfaktoren. Thema Hallenbad?
Tja.
Ja, das ist eins, wo die Wellen hochschlagen und das passt jetzt schön zum Thema.
Ich sag mal so, wenn man 4 Monate vor der Kommunalwahl erfährt, dass ein Hallenbad dauerhaft geschlossen werden muss, das ist keine gute Nachricht. Aber das ist ja wirklich ein Thema, was uns schon seit, ich muss sagen, Jahrzehnten begleitet. Ja. Also das Hallenbad war schon in einem schlechten Zustand im Jahre 95. Wer sich also die Muße macht, mal in alten Ratsprotokollen nachzulesen, Wolfgang Gunia, der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU, hat im Januar 1995
im Vorfeld der Lager, ne?
gesagt, genau, im Vorfeld der Landesgartenschau, wir haben andere Probleme, wie zum Beispiel das Hallenbad und damals nannte er auch die Stadthalle. Das heißt, das Thema ist immer geschoben worden, immer verbunden mit der Hoffnung, dass die Stadtwerke, die ja Betreiber des Hallenbades sind, es irgendwie hinbekommen. Und jetzt haben wir aber ein massives statisches Problem bekommen, was auch nicht zu lösen ist. Und deswegen haben wir uns aber auch schon auf den Weg gemacht. Wir haben Verbindungen sowohl zur Staatskanzlei als auch zum Kommunalministerium, um gegebenenfalls eine Förderung einwerben zu können für ein neues Hallenbad am Standort Freibad. Der Aufsichtsrat hat das so beschlossen. Die ersten Planungen sind sehr vielversprechend und hoffentlich können wir uns darauf freuen, dass bis zum Ende dieser Wahlperiode ein neues Hallenbad dann steht und auch eröffnet werden kann.
Können wir was zum Standort Freibad sagen? Es gibt ganz viele selbsternannte Experten, die via soziale Medien erklären, warum das gar kein guter Standort ist und man sollte doch das Hallenbad ertüchtigen. Müsste ich dann jetzt mit dem Herrn Kambuck sprechen oder kannst du uns was dazu sagen?
Da kannst du natürlich auch mit dem Ulf Kambuck drüber reden, weil der da den technischen Hintergrund hat. Aber wir können natürlich am Standort Freibad die Synergien heben, die auch sinnvoll sind. Das heißt, eine gemeinsame Energieversorgung Und vor dem Hintergrund der Diskussion um Angsträume, da muss man ja zu wissen, das komplette Karl-Knipprath-Stadion wird abgerissen und neu gebaut. Und wir werden ganz bestimmt keinen Sportbereich neu bauen und uns gleichzeitig dann da Angsträume schaffen. Ganz im Gegenteil, das wird so beleuchtet werden und die Zuwegung wird so komfortabel sein, dass sich keiner Sorgen machen muss auf dem Weg zum neuen Hallenbad.
Ist das der Sportpark, der schon ein paar Mal in der Diskussion war? Und wann kann man da mit einem Bau beginnen, beziehungsweise mit einem Abriss und einem Neubau rechnen? Denn das bedeutet ja auch für die Sportler einiges, ne? Also wenn da das Karl-Knipprath-Stadion liegt, dann betrifft das die 12er, die 10er und weitere.
Naja, der Fußballbetrieb, der ist ja momentan nicht gefährdet, weil da sind ja Container aufgebaut worden, auch vernünftige Container übrigens für die Mannschaften und auch für den Schiedsrichter, der braucht ja auch einen eigenen Bereich, inklusive Duschen. Wir haben einen Zeitplan, also wir müssen ja mit der Ertüchtigung des Karl-Knipprath-Stadions 2030 fertig sein, also Ende 2030, das ist ja noch im Rahmen der Fluthilfe. Und ich würde schon sagen, das ist eben dieses Sportzentrum und hat auch den Vorteil, dass angrenzend natürlich der Brückenkopfpark liegt. Also es ist schon so ein riesiges Sport- und Kulturzentrum, was da jenseits der Ruhr entsteht.
Diesseits der Ruhr. Wir haben diesseits der Ruhr das große Thema Rathaus, was ebenso hohe Wellen schlägt, obwohl es kein Wasser beinhaltet.
Ja, kein Wasser beinhaltet, kann ich jetzt nicht bestätigen. Wir hatten nämlich wieder einen Wassereinbruch mit der Folge, dass uns ein Stück Decke runtergekommen ist, oben auf der Empore.
Zwischen den Jahren?
Ja, es ist, der Zustand ist nicht besser geworden. Wird gerade auch mit Pfeilern abgestützt, die Decke. Aber die Entscheidung ist ja jetzt getroffen. An dieser Entscheidung dürfte ich nicht teilnehmen, weil ich im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft bin. Aber jetzt wird im Banerjee Park ein Bürokomplex gebaut, der auch als Rathaus genutzt werden wird.
Ich teaser das jetzt mal für die Februar-Ausgabe an. Da wird das Top-Thema sein, der Neubau des Rathauses, dass wir da nochmal vertieft drauf eingehen können, wie das in den Zwischenzeiten sein soll. Denn es soll ja nach wie vor ein Bürgerbüro in der Stadt bleiben. Also es soll ja nicht alles oben auf dem Banerjee, sondern Servicestationen hier auch in der Stadt geben.
Ja, meine persönliche Meinung ist, natürlich muss eine Anlaufstelle auch mitten in der Stadt sein, die auch fußläufig dann zu erreichen ist. Das betrifft insbesondere natürlich die Annahmestelle, also die Poststelle, wie wir sagen, aber vor allen Dingen auch das Bürgerbüro und sicherlich auch das Standesamt. Aber andere Bereiche sind völlig problemlos, an einem anderen Ort anzusiedeln. Ich sag mal, ein Architekt, der jetzt wegen eines Bauantrags bei uns vorbeikommt, der wird im Zweifel sogar lieber im Banerjee Park hochfahren, weil er da einen Parkplatz hat, als bei uns dreimal um den Pudding rumfahren zu müssen, um dann mit dem Kollegen ein Bauvorhaben besprechen zu können. Also es wird sich ja ein Arbeitskreis bilden müssen, oder der ist ja auch sinnvoll.
Der ist auch anvisiert der schon, ne? Also schon angekündigt, ich glaube sogar schon seit November.
Und dieser Arbeitskreis wird sich mit der Frage beschäftigen müssen, was passiert insgesamt am jetzigen Standort Große Ruhrstraße 17. Da gibt es noch kein Ergebnis, da sind wir auch völlig ergebnisoffen, wie wir damit umgehen. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen, aber dem möchte ich nicht vorgreifen, das soll die Kommunalpolitik gemeinsam mit uns dann besprechen und entscheiden, was da passieren soll.
Und da das zum Investitionshaushalt gehört, betrifft das auch nicht das Haushaltssicherungskonzept, richtig so?
Na, vom Grundsatz her, Haushaltssicherungskonzept bedeutet eigentlich alles, aber wir sind bei den Investitionen, sind wir nicht so gehemmt. Also bei anderen Ausgaben wird schon genauer drauf geguckt. Aber als ich vor 10 Jahren Bürgermeister wurde, waren wir auch im Haushaltssicherungskonzept. Es war ja so, wir haben nicht großartig gekürzt, gerade bei den wichtigen freiwilligen Leistungen, wie eben schon erwähnt, Stadtbücherei oder Musikschule. Also ich bin da ganz hoffnungsfroh, dass wir da irgendwie rauskommen, aber tatsächlich ist es so, dass sowohl in Düsseldorf als auch in Berlin müssen jetzt auch Lösungen kreiert werden, die den Kommunen hier in Deutschland helfen.
Das Gleiche betrifft vermutlich auch den Patientenkrankenhaus, wo 1-2 Millionen Pflaster kurz im Dezember noch verabschiedet worden ist. Betrifft auch Investitionen und betrifft auch das Zusammenspiel mit dem Land.
Ganz schwieriges Thema, Krankenhaus, Krankenhauslandschaft überhaupt. Wenn man mal so die Krankenhauslandschaft beobachtet, immer mehr Häuser gehen in die Insolvenz und machen auch nicht mehr auf. Wir haben es bisher geschafft, das Krankenhaus am Leben zu erhalten, aber der Begriff Patient-Krankenhaus trifft es schon ziemlich genau. Wir arbeiten jeden Tag an dem Thema. Wir haben einen ganz hervorragenden Geschäftsführer mit Stefan Kück. Wir sind auch im permanenten Austausch da mit der Landesregierung, insbesondere mit Patricia Peil, die uns da wirklich toll unterstützt. Und auch da wird es so sein, dass es Veränderungen geben wird, auch im Leistungsspektrum des Krankenhauses. Also es wird nicht so sein, dass im Kreis Düren überall dieselben Leistungen vorgenommen werden dürfen. Wir haben im Kreis Düren 4 Krankenhäuser. Und wenn man dann mal den Kreis ein bisschen größer zieht, auf vielleicht 30 Kilometer, da kommen ja noch ein paar Krankenhäuser dazu. Ich sage nur als Beispiel Würseln, Eschweiler. Also bei den Leistungsgruppen wird es Veränderungen geben. Und nach unserer Planung könnte es darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht so eine Art Geriatriezentrum hier im Raum Jülich und im Kreis Düren werden.
Ja.
Ohne aber, ich sag mal, die Grundversorgung aus dem Auge zu verlieren.
Ja, das ist eigentlich, weshalb ich gerade so zögerte, ist, das ist das, was du sagst. Wenn das Krankenhaus einmal zu ist, ist es zu. Dann werden wir kein Krankenhaus mehr bekommen.
Wenn das Krankenhaus einmal zu ist, wird es zu bleiben, ja.
Ja, weil einfach die Dichte zu groß ist.
Und das,
das sollte man den Menschen auch nochmal klar machen.
Das ist der Kommunalpolitik auch völlig bewusst. Und deswegen ist die Entscheidung auch getroffen worden, dass wir einen Zuschuss geben im Jahr.
Gut, dann haben wir, ich glaube, seit 2 Jahren, wir reden über dieselben Themen sehr oft. Wir haben ja auch festgestellt, warum das so ist. Aber seit 2 Jahren sprechen wir auch immer wieder über den Wallraumplatz. Sprechen wir nochmal über den Wallraumplatz. Was ist denn zu erwarten? Eigentlich haben wir ja schon gedacht, die ersten Bagger würden da bereits rollen.
Naja, es ist so, der B-Plan steht ja jetzt, er ist verabschiedet. Wir haben auch fast alle Bäume retten können mit dem neuen B-Plan. Das war auch eine völlig gute und transparente Diskussion um die Frage, wie geht man mit den Bäumen auf dem Wallraumplatz um. Jetzt gibt es den B-Plan, aber es kommt nochmal zu einer kleinen Verzögerung, hat keine baurechtlichen Hintergründe. Es geht einfach darum, dass der Investor nochmal ein bisschen Zeit braucht. Aber wir gehen davon aus, dass spätestens in 12 Monaten dann mit dem Bau begonnen wird.
Ja, das ist ja mal, dann sprechen wir uns nächstes Jahr wieder. Nein, dieses Jahr, Ende dieses Jahres voraussichtlich, und dann gucken wir also mal, ob sich da was bewegt hat.
Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr dann, wenn wir uns am Ende nächsten Jahres treffen sollten, Ende nächsten Jahres tatsächlich.
Ach so, nicht
Ende
dieses 20.
Ende nächsten Jahres können wir dann nach unserem Podcast gemeinsam in einem Rewe-Markt einkaufen gehen.
In einem Rewe-Markt und in einem anderen Supermarkt werden wir wahrscheinlich noch nicht einkaufen gehen können. Es stand auf den sozialen Medien etwas zu lesen, dass 2028 dann mit dem Bau Schwanquartier begonnen wird. Da ging es ja auch mal um Bäume und da ging es um Verkehr. Wissen wir da irgendwas Neues zum Thema?
Ja, auch da ist ja der B-Plan verabschiedet worden. Vom Grundsatz her könnte
alles 2025 über die Bühne gegangen, ne?
Richtig. Von daher könnte es da losgehen. Da sind wir aber als Stadt so ein bisschen außen vor, weil wir ja gar nicht Flächeneigentümer sind. Da habe ich keinen neuen Stand, ob der Notarvertrag schon unterzeichnet worden ist, also quasi der Veräußerungsvertrag. Aber nach meinem Kenntnisstand ist der Investor nach wie vor guter Dinge, dort ein Hotel inklusive Lebensmittelmarkt und Pflegeeinrichtung zu bauen.
Man ist ja doch immer wieder überrascht, wer woher irgendwelche Nachrichten hat, die man dann selber noch gar nicht kennt.
Ja, allerdings.
Was lässt uns denn zuversichtlich in das Jahr 2026 gucken? Ich habe schon gesagt, also aus meiner Sicht war das Jahr 2025, auch wegen der Dinge, die angesprochen wurden, eigentlich ein ganz gutes Jahr. Wenn wir jetzt auf die Haushaltssituation gucken, 26 wird einem so ein bisschen bange. Aber was lässt einen denn zuversichtlich in das Jahr gucken?
Ja, eigentlich alles. Unsere Stadt. Nein, unsere Stadt. Ich glaube, wir müssen uns mal irgendwie alle gegenseitig vergegenwärtigen, dass es uns eigentlich insgesamt, trotz der ganzen Probleme, die man hat, auch bei den Kommunalfinanzen, insgesamt geht es uns ganz gut. Und wenn wir das verinnerlichen, dann glaube ich, können wir insgesamt auch positiv in die Zukunft gucken. Es geht uns nämlich eigentlich ganz gut.
Ja, welche positiven Geschichten erzählen wir denn? Ich habe immer gesagt, wir erzählen die falschen Geschichten. Weil wir haben, also wir sind eine Stadt der Vielfalt, was ich sehr schön finde. Wir haben sehr viele Menschen, die sich hier in allen Formen und Farben positiv für die Stadt einbringen. Aber wir erzählen zu wenig diese Geschichten.
Ja, ich glaube, die Geschichten müssten mal von Menschen erzählt werden, die ganz bewusst zu uns gekommen sind. Ich habe, also wie es der Zufall will, ich habe gestern am Friedhof, habe ich ein Ehepaar kennengelernt, die sind aus Düsseldorf zu uns gezogen. Und die sind völlig begeistert von unserer Stadt. Also die sind auch ganz bewusst übrigens von Düsseldorf nach Jülich gezogen. Die haben sich umgeguckt in der Region und haben sich dann für Jülich entschieden, weil die sagen, Jülich ist so schön, hier lässt es sich einfach toll leben. Und genau diese Menschen müssten eigentlich mal diese Geschichten erzählen rund um unsere Stadt und warum man bei uns gerne lebt. Denn manchmal, es gibt ja diesen Spruch, man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich glaub, der Prophet im eigenen Land.
Land sowieso, das betrifft insbesondere mich. Ich glaube, wenn diese Menschen die Geschichten erzählen würden, vielleicht sogar mal über eine Serie oder eine Reihe im Herzog, das könnte uns helfen.
Ja, vermittel mal.
Vermittel mal die
Kontakte und dann kommen wir da sicher auch ein Stück weiter voran. Gut, was erwartet uns 2026? Das erste große Highlight kommt jetzt nach Karneval. Jetzt kommt Karneval und was ja auch positiv ist für 26, wir haben das erste Mal wieder zumindest ein Kinderprinzenpaar, auch wenn dem der Bauer fehlt. Aber
deswegen ist es ja ein Prinzenpaar.
Ja, aber wir hatten ja keine Majestät in zwei Jahren.
Ne? Das muss man nicht so ernst nehmen, wenn wir eben Prinzenpaar haben.
Und nach Karneval starten wir dann mit lichten Einsichten.
Genau, im Brückenkopfpark, da kommen die Drachenlichter, das ist quasi die Herbstlichter mit Drachen. Der ganze Park ist dann voll illuminierter Drachen. Freuen wir uns sehr drauf. Tolle Veranstaltung. Ich glaube, über 14 Tage läuft die auch. Und es wird ein erneutes Highlight im Brückenkopfpark.
Was erwartet uns sonst? Also was können wir schon mal so ein bisschen teasern? Ne? Weil dieses Jahr ist tatsächlich keine Wahl. Kein großes Fest. Wir haben ja gesagt, wir blicken schon auf 2027 und das kommende Pasqualini-Fest, da sind wir schon dran. Aber diesmal dürfen wir Anlauf nehmen für 27?
Naja, ein paar Feste sind natürlich schon terminiert. Ich kann wenn Ulf Kambuck jetzt hier säße, wird er natürlich auch schon ankündigen, dass die Stadtwerke ja ein tolles Jubiläum feiern. 125 Jahre und 25 Jahre GmbH und da soll es ja auch diverse Veranstaltungen geben. Es wird wieder ein Weinfest geben, es wird auch ein Schlossplatz stattfinden, der dann auch dem Facelifting unterzogen wurde.
Bis Juli sind wir fertig, 2026?
Wir wollen bis Juli fertig sein.
Okay.
Das ist jetzt was ganz Neues. Ne?
Das wusste ich noch nicht.
Nein, wir planen das Weinfest tatsächlich auf dem Schlossplatz, auf dem dann ertüchtigten Schlossplatz.
Sehr schön. Jetzt ist mir die Luft ausgegangen.
Ja, weißt du, das ist immer diese Frage, was erwartet uns alle 26? Es ist so viel, da kommt wieder der Spruch mit dem Wald und den ganzen Bäumen. Mhm. Also es wird uns einiges erwarten. Viele schöne Dinge, ganz bestimmt.
Gut, dann freuen wir uns alle auf das Jahr 2026. Ich möchte dir herzlich danken, dass du uns wieder zur Verfügung gestanden hast und viele neue und etwas klarere Einsichten verschafft hast.
Ich bin absoluter Podcast-Fan und freue mich auch schon auf den nächsten.
Dankeschön.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit unserem herzoglichen Podcast. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, freuen wir uns über euer Abo und Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.